Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wo steckt Hoffnung oder Zuversicht oder Freude in Büchern? Darüber rede ich jetzt mit Autorinnen und Autoren, die gut verteilt im deutschsprachigen Raum sitzen. Ich fange mal ganz im Süden an, in Wien. Da sind wir verbunden mit der Autorin Raffaela Edelbauer. Seien Sie willkommen, Frau Edelbauer.
Guten Morgen, hallo.
Ganz oben im Norden, in Kiel, da sind wir mit Feridun Saimoglu verbunden. Grüß Sie, Herr Saimoglu.
Ich grüße Sie auch. Hallo.
Und eigentlich haben wir auch ganz im Osten Theresia Mora eingeladen, sind aber noch auf der Suche nach einer Verbindung zu ihr. Aber natürlich voller Hoffnung beim Thema dieser Sendung, dass auch Theresia Mora noch dazukommt. Ja, unser Thema heute, ich würde Sie erstmal fragen nach Ihrem Lesen in diesem Jahr. Ich muss ja zugeben, dass ich Phasen hatte im Lockdown im Frühjahr, zu Hause gesessen, keine Arbeit für eine Weile, sozial distanziert. Ich habe doch angefangen, anders zu lesen als sonst. Ich habe zum Beispiel wieder angefangen, Gedichte zu lesen. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis, mich doch tiefer zu verankern durch das Lesen in der Welt oder in der Wahrnehmung der Welt. Wie ging Ihnen das? Ich würde gerne mal bei Ihnen, Frau Edelbauer, anfangen. Haben Sie in diesem Corona-Jahr anders gelesen als sonst?
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also ich muss zugeben, dass ich hingerissen davon war, wie krisensicher meine Arbeitspraxis so an sich ist. Weil als Romanschriftstellerin, also jetzt von leider natürlich nicht von öffentlichen Auftritten, ich meine, wir wissen alle, wie viel uns da weggebrochen ist und insbesondere natürlich auch Kollegen, die mehr in die Theaterrichtung gehen, aber jetzt rein vom Schreiben her und mein Lesen hängt sehr, sehr viel mit meinem Schreiben auch zusammen, weil ich wahnsinnig viel recherchiere für meine Romane, ist eigentlich wunderbar intakt geblieben. Ich habe mich beschäftigt mit dem ja wenig Hoffnung machenden Thema des Ersten Weltkriegs und habe mich da sehr viel eingelesen eigentlich. Und ja, ich möchte jetzt eigentlich bewusst, glaube ich, keine Parallelen ziehen zwischen diesen beiden Perioden, aber ja, mein Lesen hat sich nicht sonderlich verändert, kann ich sagen.
Wie war das bei Ihnen, Herr Saimoglu, mit dem Lesen in diesem Jahr? Waren Sie auch so krisensicher wie Raffaela Edelbauer?
Also ich habe, glaube ich, ich übertreibe ein bisschen, aber nicht so viel. Ich habe viel mehr Gedichtbände zu Hause in den Regalen stehen als Romane, als Bücher. Prosa-Werke. Ich habe tatsächlich immer Gedichte gelesen. Ich bin Ihnen dankbar für das Stichwort und habe mich hineinbegeben, noch mehr als sonst. Also was habe ich gemacht? Ich habe in diesem Jahr, also ich bin ja getrieben und besessen und hochlebe die Besessenheit. Ich habe in diesem Jahr, also ich habe, glaube ich, noch nie so viel geschrieben wie in diesem Jahr. Auch Theaterstücke und kürzere Geschichten und schreibe weiter am Roman und immer wieder, aber Gedichte, Gedichte, Gedichte und Bücher, also ein Buch nach dem anderen. Ich habe im Grunde genommen, lebe sowieso recht asozial vor mich hin, Gewaltmärsche gemacht, gelesen und geschrieben. Das ist die Zusammenfassung für dieses Jahr.
Wir hören so ein metallisches Klimpern, ich glaube aus Ihrer Richtung, Herr Saimoglu, und ich habe Sie auch schon mal leibhaftig vor mir gesehen, das sind wahrscheinlich diese metallenen Armbänder, die Sie gerne tragen, die wir jetzt per Radioübertragung hier auch hören.
Ach du Schande, das ist das Klappergeraffel. Ich versuche, die mal abzumachen. Also, das ist mir auch noch nie passiert. Live.
Live geklappert im Radio. Okay, ja. Das zu Ihren Leseerfahrungen in diesem Jahr. Ja, wie ist das? Dann gehe ich doch mal unser Thema direkt an. Bücher, die Ihnen Hoffnung machen. Greifen wir erstmal nach einem Buch, Raffaela Edelbauer. Was würde Ihnen da in den Sinn kommen? Was ist für Sie ein Buch, das Ihnen Hoffnung macht?
Ich muss jetzt ganz unpassend zu unserem Thema sagen, ich bin ja nicht so wirklich der besinnliche Typ. Also ich gehe, glaube ich, lieber in Richtung Flucht nach vorne oder Angriff, wenn man es auch ein bisschen kriegerischer sagen möchte. Also ich, das, was mir Halt gibt, ist, glaube ich, eher die Ewigkeit und die Beständigkeit als die, wie soll man sagen, als die, also es geht darum, was ich sagen möchte, ist, also ich lese ja viele naturwissenschaftliche Bücher beispielsweise. Also nicht jetzt etwas, das mich von Corona ablenken würde, sondern etwas, das Halt und Beständigkeit in einer anderen, in einer ganz anderen Hinsicht gibt jetzt.
Was sind das für Bücher zum Beispiel? Also lesen Sie Bücher über die Tiefe und das Alter des Weltalls zum Beispiel und finden Sie eine Art von Zuversicht sehr, sehr gerne, darin, dass ja, das alles schon Milliarden Jahre da ist?
Exakt so ist es, ja. Also ich habe mir jetzt auch im Vorhinein in Bezug auf das Thema der Sendung überlegt, auch, dass es mehr ist eine Form von Wiederkehr des Immergleichen, die mich da ein bisschen rausreißt, als jetzt zu sagen, dass wir aus einer Leidensgeschichte eine Heilsgeschichte machen können, weil ich glaube, es gibt einfach wirklich absolut nichts Gutes an dieser Situation, in der wir sind. Und es ist auch hoffnungslos, sich da jetzt ablenken zu wollen, im Sinne von etwas Gutes darin zu finden. Ich glaube, ich finde das persönlich auch sehr respektlos in Bezug auf die vielen Opfer, die Corona einfach fordert. Ich glaube nicht, dass ich da in der Lage bin, irgendwie einen Hoffnungsschimmer zu finden. Aber natürlich in Bezug darauf, dass es eine gewisse Beständigkeit gibt in der Literatur. Also ich bin ja ein ganz großer Fan von Hölderlin beispielsweise, was auch zu diesem Jahr passt, also unser Jubilar, wo sozusagen sehr lange Zeitspannen abgesteckt werden, wo man sagen kann, die Menschen sind durch andere Krisen gegangen und haben das in irgendeiner Weise überstanden und die Literatur ist ein Marker dafür. Das ist, glaube ich, eher so meine Strategie.
Dann frage ich weiter bei Feridun Saimoglu. Wie war das bei Ihnen, wenn wir auch erstmal bei einem Buch anfangen, das Ihnen eine Art von Hoffnung geben könnte? Wir haben gerade die Strategie von Raffaela Edelbauer kennengelernt, sich zu verankern in der Dauer der Welt. Ich weiß nicht, ob das auch was für Sie ist.
Darf ich vielleicht ein bisschen schummeln und mehr als ein Buch angeben? Es fiel mir schwer. Also ich habe sozusagen eine Liste machen wollen und müssen und habe dann eine engere Auswahl getroffen. Also ich bin begeistert gewesen und auch voller Hoffnung, als ich Patrick Roths Christus-Trilogie gelesen habe und Sunrise, das ist das Buch Josef. Also er hat doch tatsächlich diese sehr eigentümliche, urtümliche Sprache, derer er sich bei diesen Romanen bedient. Er hat sie geträumt. Er hat sie im Traum sprachen die Menschen so. Und das hat er in dieser Sprache, in diesen Worten hat er die Bücher geschrieben, passend zum Thema die Christus-Trilogie und Sunrise. Aber bitte, 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 ich möchte auch auf noch ein paar andere wunderbare Bücher, auf andere Bücher hinweisen. Sarah Kirsch, ihre Tagebuchaufzeichnungen, Märzveilchen, Juni, November, Regenkatze, Troll. Thomas Kunst, ein von mir sehr geschätzter Dichter. Kolonien und Manschetten, Legende vom Abholen und die Arbeiterin auf dem Eis. Großartig. Darf ich noch ein bisschen weitermachen?
Eins noch. Wir haben Frau Mora wiedergefunden, Herr Saimoglu. Die wollen wir unbedingt gut. Gleich zu Wort kommen. Also vielleicht noch einen Titel.
Passend, unpassend, aber ich bin begeistert und ich bin, also es ist alles andere als besinnlich. Gertrud Kolmers Buch Die jüdische Mutter. Ich habe es gelesen und starrte Löcher in die Luft und konnte, also ich verlor den Tritt. Es war großartig. Gut, da höre ich schon auf.
Das war jetzt eine ganze Liste von Empfehlungen. Ich sage nur noch mal die Autoren: Patrick Roth am Anfang, Sarah Kirsch, Thomas Kunst und Gertrud Kolmer jetzt zum Schluss. Also vielen Dank schon mal für diese Leseliste an Feridun Saimoglu. Und wie gesagt, jetzt müsste uns auch Theresia Mora hören. Hallo Frau Mora.
Ja, ich höre Sie. Es tut mir wahnsinnig leid. Wissen Sie, was ich getan habe? Ich habe mit meinem Kind Patterson und Findus geguckt.
Und da vergisst man die Zeit.
Übersehen, ja. dass es schon um 10 Uhr ist. Also so viel zu Weihnachten, ja, oder an Heiligabendmorgen. Ja.
Haben wir schon einen kleinen Einblick in Ihre Praktiken am Heiligen Abend. Ja. Wir haben schon ein bisschen geredet über Lektüren in diesem besonderen Jahr und über eine erste Empfehlung oder Erfahrung mit einem Buch, das Hoffnung machen kann oder mit mehreren Büchern, gleich im Fall von Feridun Saimoglu. Vielleicht können Sie uns auch zuerst mal von einem Buch erzählen, das Ihnen Hoffnung zu machen vermag.
Oh, naja, es ist ja bei mir so, dass mir jedes Buch Hoffnung macht, das gut ist. Also oberstes Merkmal muss dann die Qualität sein. Und ich will von einem kleinen Erlebnis erzählen, dieses Jahr Corona. Ja, es sind die ganzen Literaturfestivals, die internationalen, ausgefallen, unter anderem auch eins, an dem ich im November in Japan hätte teilnehmen sollen. Und so haben wir uns einige Autoren, die dort eingeladen waren, im virtuellen Raum getroffen. Also my first time in Japan, wie einer der Autoren sagte, war im Netz. Und das Schöne war, dass man, also ich dadurch sehr viel aufmerksamer darauf geworden ist, was die Leute so erzählt haben, woran sie schreiben und was sie machen. Und so habe ich das Buch einer jungen tschechischen Autorin, Anna Zima, kennengelernt. Und das Buch heißt Aufwachen in Shibuya. Und das lese ich gerade und das erfreut mich sehr dadurch, wie jung es ist und wie frisch und wie schön. Also es geht halt um eine tschechische Studentin, die völlig fasziniert ist in Japan. Und dann spaltet sie sich quasi, also ein Teil von ihr wacht auf in Shibuya, in einem Stadtteil von Tokio, und lebt dort. Und der andere Teil von ihr lebt weiter in Prag. Und das ist sehr, sehr unterhaltsam und sehr schön geschrieben. Und dann sind meine Freunde neulich, ich muss gestehen, wir haben uns, zwei Haushalte haben sich getroffen.
Das ist ja noch erlaubt.
Am dritten Advent. Und sie haben mir mitgebracht, ganz aus dem Nichts heraus, Ryunosuke Akutagawa Rashomon, Erzählungen. Und das hat mich völlig umgehauen, weil ich mir dachte, woher wissen die, dass ich so ein anderes Buch mit Japan-Bezug lese? Und Rashomon kannte ich aus meinem Filmstudium, also der Film von Kurosawa, der auf zwei dieser Erzählungen von Akutagawa basiert. Und das Schöne an diesen ist wiederum, die sind Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben worden. Und da ist es so faszinierend, wie alt sie sind. Also ich meine, sie sind 100 Jahre alt und die Erzählweise ist irgendwie doppelt entfremdet dadurch, dass es halt ein japanischer Erzähler ist und dass sie so alt sind und die Übersetzung ist alt. Und gleichzeitig das, was erzählt wird, ist uns sehr, sehr verwandt. Nicht nur deswegen, weil wir Rashomon kennen, sondern weil das halt Menschen sind, ja, die menschliche Dinge tun. Und im Moment bin ich einfach fasziniert von dieser Doppellektüre, ja, dem ganz Alten und dem ganz Neuen und dem Fremden und dem sehr Bekannten. Das heißt, es hat jetzt nichts mit dem christlichen Weihnachten zu tun, aber etwas, was mich sehr, sehr unterhalten kann in dieser Situation, wo sozusagen man sehr viele Sachen draußen nicht machen kann.
Ich habe mitgeschrieben bei Ihrem ersten Titel, Anna Zima, Aufwachen in Shibuya. Sagen Sie den zweiten nochmal für alle zum Mitschreiben.
Der Autor heißt Akutagawa, also der Vorname ist Ryunosuke, aber ich erwarte von niemandem, dass er das jetzt aufschreibt, aber Akutagawa kann man aufschreiben. Und Rashomon, so wie der Film von, jetzt fällt mir sein Name wieder nicht ein, Kurosawa, genau, wie der Film.
Also eine ganz neue Lektüre und eine ältere Lektüre, die beide Theresia Mora getroffen haben. Wir reden hier am Tag des Heiligen Abends über Bücher, die Hoffnung machen könnten. Das tun wir mit Raffaela Edelbauer, Theresia Mora und Feridun Saimoglu. Und ich will Sie vielleicht mal schockieren mit einer Frage. Vielleicht ist das schockiert für Sie, nämlich, wenn wir über Bücher reden, die Hoffnung machen, bei Ihren eigenen Büchern, was würden Sie denn sagen? Welches ist vielleicht da das Buch, das am meisten Hoffnung machen könnte? Von Ihren eigenen Büchern, Feridun Saimoglu, fange ich mal bei Ihnen an diesmal.
Oh, das macht mich, das stürzt mich ja in eine große Verlegenheit. sonst ist das ja eine Peinlichkeit, über sich zu reden. Jetzt überlege ich, es heißt ja über mich, dass ich recht düstere Bücher schreibe. Insofern, man könnte aber trotzdem man geht ja durch das Tal der Tränen und geht durch die vielen Finsternisse, um am Ende ein bisschen Licht zu schauen. Deswegen würde ich sagen, das Buch Leila. Mhm.
Und warum dieses Buch?
Es ist die Geschichte eines kleinen Mädchens, das zu einer jungen Frau heranreift. Ich habe dieses Buch also aus der Ich-Perspektive geschrieben. Ich habe auf dem Papier mit meinem Geschlecht gebrochen. Sie hat vieles zu erdulden, zu erleiden. Sie muss kämpfen und diese vielen Kämpfe, es zeigt sich, dass es sinnlos ist und sinnlos und sinnlos und doch kämpft sie sich frei. Deswegen. Mhm. Ein langer Kampf.
Das Buch Leila wäre es im Fall von Feridun Saimoglu. Rafaela Edelbauer, wie ist das bei Ihnen? Sie haben ja vorhin schon gesagt, das weiß ich, Ihre Wortwahl nicht mehr. Sie haben es nicht so mit dem Besinnlichen. Wobei, es soll in dieser Sendung auch nicht ums Besinnliche gehen. Könnten Sie eins Ihrer Bücher benennen, wo Sie sagen, da steckt doch aus meiner Sicht einiges an Hoffnung drin?
Nein, ich glaube, die sind alle relativ niederschmetternd, also zumindest inhaltlich. Aber ich bemühe mich immer, das Ganze mit möglichst viel Humor auszubalancieren. Also das ist so eine Sache, die, glaube ich, mich auch sehr aufbaut. Worum es jetzt inhaltlich geht, das ist gar nicht so der springende Punkt, sondern für mich geht es ja schon sehr um die Spracharbeit und da irgendwie wieder eine gewisse Leichtigkeit oder sagen wir die Absurdität hervorzukehren, die das Leben eigentlich erträglich macht.
Theresia Mora, bei Ihnen ist Ihr jüngster Roman Auf dem Seil, der Abschluss einer Trilogie, die Sie geschrieben haben. Das ist ja ein Buch, dem Sie auch ein relativ versöhnliches, optimistisches Ende gegeben haben. Wäre das jetzt das Buch, wo Sie sagen würden, da habe ich am hoffnungsvollsten geschrieben?
Durchaus, ja. Also ich wollte so unersättlich sein, gleich die letzten zwei zu nennen, die ich so als hoffnungsmachend ansehe. Tatsächlich am Ende von Auf dem Seil wird ja sogar Weihnachten gefeiert im Freundeskreis, so auf meine Art und Weise. Also man kann es ja nachgucken, also sehr besinnlich ist es nicht. Das ist eher so, wir nehmen, was wir kriegen können und sind froh, am Leben zu sein. So. Mhm. Aber durchaus, also da ist eine Figur auch nach einer langen, langen Wanderung, die sie recht teilweise unbesonnen und unbewusst gemacht hat, an einem Punkt angekommen, wo sie den Moment würdigen kann und annehmen kann und dankbar sein kann dafür, was da ist. Und das Vorletzte, was ich eigentlich nennen wollte, war Die Liebe unter Aliens. Warum? Erstens, weil es Erzählungen sind tatsächlich, und dann haben wir ganz viele Varianten von diesem, wie kann ich glücklich werden für einen Moment oder wie kann ich Liebe finden und ein Dach über den Kopf und so weiter. Und wenn ich zum Beispiel an diese Figuren denke, denke ich wie an Familienmitglieder, mhm, oder an gewählte Familie, an dem Freundeskreis.
Dann vielen Dank für diese Einsichten in Ihr eigenes Werk. Wir haben vor dieser Sendung auch schon rumgefragt bei Leserinnen und Lesern, welche Bücher denn für Sie ein Lichtblick sind. Wir wollen uns mal anhören, was uns eine Leserin erzählt hat aus Kübach. Das ist ein Ort im westlichen Bayern.
Ich heiße Romina Dreier. Ich habe mir das Buch Das Ende ist mein Anfang ausgesucht von Tiziano Terzani, weil es um das Leben eines italienischen Journalisten geht, der sehr intensiv gelebt hat und an vielen Orten der Welt gelebt hat und viele Erfahrungen gemacht hat. Manchmal ernst, manchmal traurig, manchmal freudvoll. Das Buch ist praktisch ein Interview von seinem Sohn mit ihm, kurz vor seinem Tod. Am Ende seines Lebens hat er eine schwere Krebserkrankung, an der er dann auch stirbt. Ich habe mich total inspiriert gefühlt, weil es eben einem Mut gibt, einfach seinen Träumen oder seinen Wünschen zu folgen. Und das hat er eben in seinem Leben geschafft und gemacht und so intensiv gelebt, dass er am Ende seines Lebens sagen kann, das einzig Neue, was mich erwartet, ist der Tod. Und das finde ich so schön, dass ich nach dem Buch ja sehr viel daraus schöpfen konnte, so für mein Leben und für meine Entscheidungen. Es gibt einen Teil in dem Buch, in dem er sich nur auf sein Inneres fokussiert. Das finde ich in dieser Zeit vielleicht was, wo man die Zeit dafür nutzen kann, dass man eben diese Zeit nicht unbedingt verschwendet sehen muss, sondern man kann vielleicht auch viel Positives daraus ziehen. Ich würde das Buch allen Menschen empfehlen, die gerade das Gefühl haben, ein bisschen perspektivlos durch die Corona-Krise zu sein. Ja, für mich war es ein Buch, das ein Lichtblick war.
Das hat uns Romina Dreier erzählt hier im Deutschlandfunk Kultur. Eine Lebensgeschichte des italienischen Journalisten Tiziano Terzani. Das Buch hat sie gelesen, das hat ihr selbst Mut gemacht. Und ich würde Sie drei auch gerne fragen. Das ist ja eine Möglichkeit, die Bücher bieten, ganz unmittelbar auch Anteil zu nehmen, zu erfahren vom Leben anderer Menschen, daraus vielleicht fürs eigene Leben Hoffnung mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob Sie das so kennen, zumal ja im Moment oder seit einigen Jahren die autofiktionale Literatur, also auch das literarische Erzählen, unmittelbar vom eigenen Leben ja sehr weit nach vorne gekommen ist. Raffaela Edelbauer, gibt es solche Bücher für Sie, Lebenserzählungen von anderen? Ich weiß, wir haben vorhin gehört, Sie lehnen sich lieber ans Universum an, aber vielleicht manchmal doch auch an andere Lebensgeschichten?
Sie haben vollkommen recht. Ja, jetzt als die Hörerin jetzt gerade ihr eigenes Mutmacherbuch genannt hat, ist es mir aufgefallen, dass das tatsächlich eine Art ist, die ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Wenn man die Lebensgeschichte und teilweise tatsächlich die Heldentaten, kann man sagen, anderer Menschen, die irrsinnig selbstlos ihr eigenes Dasein in den Dienst anderer gestellt haben, hört, dass das sehr, sehr viel Mut machen kann. Also wenn ich da zum Beispiel denke an Nelson Mandela, Der lange Weg zur Freiheit, das ich, glaube ich, letztes Jahr gelesen habe, als wir von dieser ganzen Misere noch nicht viel wussten. Also das ist schon tatsächlich eine Geschichte, wo jemand jahrzehntelang im Gefängnis sitzt und herauskommt ohne Hass und ohne sich an irgendjemandem rächen zu wollen für eine Sache, die uns so unendlich viel gebracht hat auf dieser Erde für ein gerechteres Zusammenleben. Das kann einem eigentlich nur Mut machen, so etwas. Das stimmt.
Wie ist es bei Ihnen, Theresia Mora? Gibt es für Sie solche Lebensgeschichten, die für Sie wichtig geworden sind, die Ihnen Hoffnung gegeben haben?
Was ich wie quasi die Bibel lese, also dass ich das dicke Buch immer mal wieder an eine Stelle aufschlage an manchen Tagen, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt Anleitung, das sind die Tagebücher von Thomas Espedal. Ich weiß nicht, wie der Titel ist. Wahrscheinlich heißt es einfach nur Tagebücher, ein sehr dickes Buch. Und über Espedal muss man wissen, dass er genauso wie sein norwegischer Kollege, den alle kennen, wie heißt der?
Knausgård.
Der auch autobiografisch schreibt und in meinem Verlag erscheint und dessen Name mir entfällt.
Karl-Uwe Knausgård würde ich tippen.
Ja, genau, Knausgård. Ja. Genau. Genau wie Knausgård arbeitet Espedal auch im Grunde fast ausschließlich autobiografisch. Nur sprachlich auf eine Weise, die sehr, sehr poetisch und sehr, sehr dicht ist. Und in diesen Tagebüchern sitzt halt auch in seinem Haus eigentlich ein trauernder, recht einsamer Mann, angefochten von Alkoholismus auch natürlich, und schreibt aber Beobachtungen über die Arbeit und über die Natur und über die Liebe und über das Leben halt, wo ich sage, okay, das ist jetzt mal wieder etwas so formuliert, wo ich das Gefühl habe, trotz all dieser Widrigkeiten, wenn man solche Sätze schreiben und lesen kann, ist es doch eigentlich okay. Also man kann dadurch einen Moment des Einsseins mit der Schöpfung durchaus erreichen. Mhm. Also ich möchte nicht sagen, dass Espedal irgendwelche Heldentaten begangen hat, die mich inspiriert haben, beziehungsweise er begeht sie in jedem Satz im Grunde. Und ich bin halt so aufgestellt, dass mich die guten Sätze anderer Leute wahnsinnig trösten können.
Thomas Espedal für Theresia Mora, Nelson Mandela für Raffaela Edelbauer. Herr Saymoglu, jetzt sind Sie dran. Wer ist es für Sie? Welche Lebensgeschichte ist für Sie besonders wichtig, die Ihnen in einem Buch begegnet ist?
Nicht die komplette Lebensgeschichte, aber 8 Jahre aus dem Leben von Walter Kempowski. Das Buch heißt Im Block, wie es der Zufall will, habe ich das Buch erst letzte Woche ausgelesen. Zu dem Buch muss man wissen, im Jahre 1948, da war er, glaube ich, 19 Jahre alt, wird Kempowski wegen angeblicher Spionage von einem sowjetischen Militärgericht zu 25 Jahren Haft verurteilt. Und er sitzt 8 Jahre ab in Bautzen, kennt man ja, in diesem DDR-Zuchthaus. Dann wird er begnadigt. Und was man in diesem Buch, das Buch ist älter, aber ich habe es gelesen und konnte es nicht fassen. Was man in diesem Buch erfährt, ist ein Wahnsinn in jeder Hinsicht, auch im schlechten Sinne des Wortes. Es ist die Niedertracht, man stößt auf die Niedertracht und auf die niederträchtigen Menschen, aber genauso stößt man auf die mutigen, tapferen Menschen, denn das muss man ja bitteschön auch sagen, es wird ja eifrig in unserer Zeit alles relativiert, aber es gibt bestimmte Dinge, die nicht zu relativieren sind. Das ist die Grausamkeit und das sind die Folgen der Grausamkeit, das ist aber auch die Tapferkeit. Und hier, das hat mich sehr beeindruckt, hier auf die Geschichte, auf einige Jahre aus dem Leben eines tapferen Mannes zu stoßen.
Im Buch, im Blog von Walter Kempowski, ganz herzlichen Dank für diese ja, sehr eindringliche Schilderung. Feridun Saymoglu war das. Wir haben für diese besondere Sendung heute hier am 24. Dezember herumgefragt, welche Bücher für Sie ein Lichtblick sind, welche Bücher Ihnen Mut machen, Hoffnung machen. Wir dachten, nach diesem oder in diesem schwierigen Jahr könnte das eine gute Frage sein, nach solchen Büchern Ausschau zu halten. Und von einem Leser haben wir dies hier gehört.
Mein Name ist Leo Wagner, bin 23 Jahre alt und stelle das Buch Museus Märchen vor, weil ich das im Italienurlaub angefangen habe zu lesen, wo es noch möglich war, ins Ausland zu gehen. Und es gibt einfach ein schönes Gefühl, weil man letztendlich sich in diesen Märchen komplett verlieren kann, sage ich mal. Dadurch fühlt man sich praktisch auch schon nicht mehr, als wäre das die Zeit, in der man gerade lebt. Da gibt es nicht die Probleme von Abstand, da gibt es die Probleme von, ja, wie kriegt der Protagonist sein Leben wieder auf die Reihe. Das heißt tatsächlich Museus Märchen. Es ist ein romantisches Buch, also aus der Romantik. Verschiedene Märchengeschichten, die eigentlich alle tatsächlich auch große Ähnlichkeiten zu den klassischen Märchen aufweisen. Aber halt trotzdem noch einen ganz eigenen Twist haben. Ähnlich wie das Märchen von Drosselbart, das heißt Graf Ulrich, da gibt es einen Ritter, der von der hohen Geliebten abgelehnt wird, weil er eine verrenkte Schulter hat oder so. Also es ist halt so eine ganz einfache Welt, ja, ganz anders als im echten Leben, sage ich mal. Und das ist ja das Schöne gerade, dass man eben sagen kann, ach, so einfach kann es gehen, ja. Und klar, da ist natürlich die Hoffnung auch mit verbunden, dass irgendwann kommt auf einmal die große Gelegenheit. Das wäre jetzt ja auch schön, wenn jetzt auf einmal die Impfung kommt zum Beispiel und dann innerhalb von Monaten das Ganze sich gegessen hat. So, wäre märchenhaft schön auf jeden Fall.
Das hat uns Leo Wagner erzählt vor ein paar Tagen. Also da war das mit der Impfung noch unsicher. Jetzt kommt die ja. Wir sind hier im Gespräch mit Raffaela Edelbauer, Theresia Mora und Feridun Saymoglu über Bücher, die Hoffnung machen. Jetzt haben wir gerade was von Märchen gehört, also von den einfachen Geschichten, wie Leo Wagner das auch gesagt hat. Wie ist das bei Ihnen? Kann Ihnen manchmal so eine einfache Geschichte wie ein Märchen zum Beispiel auch eine Art von Hoffnung machen, Theresia Mora? Wie ist das bei Ihnen?
Ich bin leider nicht so der Märchentyp. Also ich bin diejenige, die zum Beispiel anders im Märchen, ich sterbe, wenn ich, das ist so traurig. aber ausgehend vom Erlebnis heute früh, ja, also Pettersson und Findus, sage ich da nur. Also ich habe das eben meinem Kind geschaut. Man kann das auch lesen, ja. Wir sind ja in einer Lesesendung. Also es gibt tausende Pettersson und Findus Bücher und ich glaube, die sind einfach wirklich sehr herzerwärmend. Ich denke mir, ich bin jetzt erst heute ein Fan davon geworden, muss ich sagen, weil obwohl ich ein Kind habe, bin ich irgendwie um klassische Geschichten immer so herumgegangen, weil ich sie immer sehr grausam fand.
Ich würde jetzt vermuten, dass Feridun Saymoglu, dass Sie ein Herz haben könnten für märchenartige Geschichten, oder liege ich da falsch?
Ja.
Ich liege falsch.
Ehrlich gesagt, Märchen weniger, also als Kind schon, habe ich gedacht, Märchen weniger, aber lieber Huckleberry Finn und Tom Sawyer. Das ist meins. Das habe ich immer wieder gelesen und ich grinse wirklich wie ein Kind von einem Ort zum anderen. Weniger Märchen als viel mehr, das hat mich auch als Kind sehr beeindruckt und das hat sich gehalten. Vielleicht viele Leute werden da draußen sagen, Quatsch, das sind Märchen für Erwachsene, aber die urtümliche Welt. Und wenn wir davon gesprochen haben, von der bedrückenden Gegenwart, dann ist der Aufruf verzagt nicht. Fürchtet euch nicht, denn ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Doch großartig. Ich bin also weniger bei den Märchen als bei den archaischen Geschichten in der Tora, in den Evangelien und im Koran.
Das ist natürlich auch schön, dass Sie uns an diesem Tag an diese Geschichten erinnern. Raffaela Edelbauer, bei Ihnen habe ich jetzt nicht viel Hoffnung, dass Sie mit Märchen viel anfangen könnten, aber vielleicht täusche ich mich ja. Wie ist das bei Ihnen, Frau Edelbauer?
Tatsächlich Märchen. Ich finde nur, dass die überhaupt nicht ermutigend, also weder ermutigend noch einfach sind. Ich glaube, dass da unglaublich komplizierte soziale Missstände der jeweiligen Entstehungszeit hinein kodiert sind. Und meistens endet sie auch auf eine unglaublich grausame Art und Weise, oder irgendjemand wird verbrannt oder irgendwelche Kinder gehen verloren. Ich liebe also ein Märchen, ein Kunstmärchen, das ich ausgesprochen liebe, ist das kalte Herz zum Beispiel. Mhm. Ich bin aber auch, um jetzt wegzukommen von dem Thema, weil es geht ja auch um die Leichtigkeit, ich bin schon eine ausgesprochene Verfechterin der Verblödung auch und suche das aber nicht in Büchern eigentlich, sondern in Videospielen. Also ich finde, dass da diese sinnlose Fröhlichkeit wesentlich besser in diesem Medium zu finden ist für mich. Ich würde mich auch hüten davor, jetzt das Erzeugnis eines Kollegen oder einer Kollegin als einfach und erheiternd jetzt zu bezeichnen. Also da gehe ich dann zu anderen Häfen.
Adventskalender.
Mein Name ist Boff Bjerg und ich verschenke in diesem Jahr die Aussprachehilfen von Gabriel Joran. Das ist ein schmales Büchelchen, es ist erschienen im feinen Eine-Frau-Verlag Frohmann. Untertitel: Alle flippen völlig aus. Das Buch hat ein Lesebändchen und das ist auch nötig, denn obwohl es so schmal ist, muss man immer wieder eine kleine Pause einlegen, denn sonst wird man vor Lachen verrückt. Die Aussprachehilfen sind das Komischste, das ich in meinem Leben gelesen habe. Winzige Aphorismen, die, wenn man unbedingt eine kulturkritische Stoßrichtung wahrnehmen möchte, sich über die allgegenwärtige Empörungslust auf eine Weise lustig machen, dass die Empörungslust vor lauter Empörung es kaum merken kann. Ich empfehle das Buch sehr, ich muss aber auch davor warnen. Es ist ein Buch, das die Menschheit in zwei Teile spaltet. In die, die kreischend unterm Tisch liegen, und in jene, über deren Kopf ein dickes Fragezeichen mit den Achseln zuckt. Ein Beispiel. Cellphone nur noch Zellophan aussprechen. Alle flippen völlig aus, züchten Sendemastschweine, riechen den Braten, halten ihn länger frisch. Ich schenke dieses Buch allen Menschen, die Tag für Tag im Internet ausflippen und ihrem mehr als berechtigten Ärger freien Lauf lassen. Leute, die dem Ärger freien Lauf lassen, nur noch Freilaufen haben, nennen alle flippen völlig aus, fühlen sich auf den Schlips durch die Mangel und drehen am Rad.
Boff Bjerg verschenkt das Buch Alle flippen völlig aus von Gabriel Joran. Im Frohmann Verlag ist das erschienen mit gut 100 Seiten, knapp 20 Euro ist der Preis. Die Lesart heute im Deutschlandfunk Kultur an diesem 24. Dezember mit Raffaela Edelbauer, Theresia Mora und Feridun Saimoglu. Wir haben gerade gehört von einem möglichen Buchgeschenk im Adventskalender. Wie ist das denn bei Ihnen? Als Büchermensch hat man ja möglicherweise auch mit vielen anderen Büchermenschen zu tun, die alle schon sehr viele Bücher haben. Deshalb die Frage, verschenken Sie denn eigentlich noch Bücher, Frau Edelbauer? Wie ist das bei Ihnen?
Ja klar, also ich versuche jetzt mir was Geistreiches dazu auszudenken, aber es gibt eigentlich nicht viel dahinter. Ich verschenke natürlich sehr gerne Bücher. Und ich finde, solange es nicht die eigenen sind, ist das eine Tugend, zu wissen, was andere Menschen gerne lesen.
Aber die eigenen darf man nicht verschenken, ja?
Nein, auf keinen Fall. Also Entschuldigung, wenn das die anderen beiden Kollegen, die gerade in der Sendung sind, sehr gerne machen, dann hat das sicher auch ganz tiefsinnige Gründe, aber ich würde das nicht machen, nein.
Wir können es ja gleich mal weiterreichen, Theresia Mora, wie ist das bei Ihnen? Eigene Bücher verschenken oder andere? Wie sieht es damit aus?
Ich mache sowohl als auch, aber natürlich mein eigenes Buch ist dann immer das Zusatzgeschenk, ja, weil die Leute wissen ja, dass ich die umsonst bekomme. zumindest die ersten 20 Stück. Ich mache das durchaus. Und ich verschenke auch andere Bücher, und zwar fast ausschließlich, und zwar aus Gnatz, ja,
Aus
weil es
Gnatz, was
immer
heißt
heißt,
das denn?
ja, weil es heißt, dass niemand liest mehr. Und dann dachte ich mir, bei mir liest du. Oder zumindest hast du das Buch da. Zumindest hast du das Buch da, denn auch du wirst in die Situation kommen, wo du dir sagst, so. Jetzt brauche ich ein Buch. Ja. Und ein Freund von mir, der hat am 20. Dezember Geburtstag, und dem schenke ich auch immer Bücher. Und ich bin auch tatsächlich mal mit dieser Haltung zu seiner Geburtstagsparty erschienen. Ist mir egal, was alle machen, ich schenke ein Buch. Im Übrigen war es ein Buch von Wladimir Sorokin, weil er, nämlich der Freund, kurz vorher in Russland war. Wie auch immer, ich komme da an und dann stelle ich fest, dass ich überhaupt nicht die Einzige war, der ein Buch verschenkt hat. Und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Also da waren viele Bücher.
Und es war ja prophetisch, weil für dieses Jahr hat man ja oft gehört, ja, dann habe ich doch Netflix leer geguckt gehabt und dann musste ich doch mal was lesen. Dann ist man in
Ja,
der
oder?
glücklichen Lage, wenn die Frau Mora vorher ein Buch vorbeigebracht hat, auch wenn man es gar nicht haben wollte. Feridun Zamoglu, wie ist es bei Ihnen? Verschenken Sie Bücher, auch eigene?
Ungern eigene. Auf Wunsch, das ist dann aber weniger so, jetzt von meinem Gefühl her, dass ich ein eigenes Buch verschenke, sondern ich händige das Buch aus. Aber ein Buch würde ich empfehlen und ein Buch werde ich auch verschenken, nicht nur jetzt zu gegebenem Anlass, sondern auch nächstes Jahr. Ich lese darin, ich habe 61 Seiten gelesen, das ist der Schreiber. Der Schriftsteller heißt Benjamin Labatut, ein Holländer, glaube ich, oder Belgier, weiß ich nicht, der in Südafrika, nee, Quatsch, Südamerika lebt. Benjamin Labatut, das blinde Licht, Irrfahrten der Wissenschaft. Ein großartiges Buch über Wissenschaftler, die meinetwegen wie Fritz Haber, der viel gegen Hungerkrise gemacht hat, aber gleichzeitig leider Gottes Zyklon B erfunden hat. Ein großartiges Buch, das habe ich mir vorgenommen, immer und immer wieder zu verschenken.
Benjamin Labatut, das blinde Licht. Wir haben noch einen kleinen Moment Zeit und die Neugier treibt mich noch zu einer allerletzten Frage. Wie verbringen Sie denn jetzt die nächsten Tage, die Weihnachtstage? Vielleicht eine ganz kurze Skizze, Frau Edelbauer?
Ich werde jetzt heute zu meiner Familie fahren, in die Hinterbrühl, in die sogenannte. Das ist der Inspirationsort auch für das flüssige Land gewesen, also das auf dem Loch stehende, die auf dem Loch stehende Gemeinde. Und dort werde ich mit Freunden und Familie kochen und ausnahmsweise mal ein paar freie Tage machen. Also es sind ganz, ganz wenige Tage im Jahr, wo ich nicht schreibe, aber jetzt ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt gekommen und genau, so werde ich mein Fest verbringen.
Und Frau Mora, Sie gucken weiter Petterson und Findus und vielleicht auch was anderes?
Vielleicht auch was anderes. Also in den 30 Jahren, die ich in Deutschland lebe, davon bin ich 27 Mal zu meinen Großeltern nach Ungarn gefahren. Dieses Jahr stecken wir hier fest, was für meine Tochter, die jetzt 13 ist, eine ganz neue Erfahrung ist, weil sie hat jedes Weihnachten bei meiner Mutter und ihren Urgroßeltern verbracht. Und ich war deswegen sehr, sehr besorgt, wie es dieses Jahr sein würde. Und wir haben bis heute auch sehr gelitten. Aber irgendwie der heutige Tag begann ganz nett. Und so habe ich also dann Hoffnung, dass wir also zu dritt, meine kleine Familie, diese Tage dann auch ganz gut überstehen werden. Aber ja, wie Sie hören, ich seufze ein wenig.
Das verstehe ich. Und Sie sind jetzt der Letzte in unserer Runde. Feridun Zaimoglu, wie verbringen Sie diese Tage? Herr Zaimoglu, sind Sie noch bei uns?
Froh und frohsinnig, was werde ich machen? Hallo?
Ja, wir hören Sie, wir hören Sie.
Hallo, hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie noch.
Hören Sie mich? Ich höre Sie gut. Alles klar. Super. Ich werde mit nach diesem Gespräch meine Schwester anrufen und ich werde dann meine Eltern an der türkischen Ägäis anrufen, die übrigens die frohe Botschaft nach draußen, mein Vater 87, meine Mutter 76, beide hatten Corona und mit schwerem Verlauf und mildem Verlauf, beide haben es überlebt, dem Herrn sei Dank. ich werde sie anrufen und dann setze ich mich an die Schreibmaschine und schreibe weiter an meinem Roman.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie drei uns auch noch
morgen
haben.
Morgen auch und übermorgen auch.
So gehen die Tage weiter für Feridun Zamoglu. Ich danke Ihnen dreien, dass Sie uns haben teilhaben lassen an der Erwartung der nächsten Tage und an Ihrem Lesen. Wir haben über Bücher, die Hoffnung machen, gesprochen hier im Deutschlandfunk Kultur. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und schöne nächste Tage an Sie drei.
Dankeschön.
Frohes Fest an alle.